möchte heute Morgen mal einfach bewusst machen, was wir eigentlich haben in Jesus. Nicht wahr, wenn wir Weihnachten feiern, jetzt in 2 Tagen, dann ist das ja alles so niedlich, es ist so brav, es ist so fromm. Aber was wir eigentlich haben, das ist so unerhört. Und ich möchte das mal deutlich machen im Epheserbrief, in den Versen 3 bis 14. Da ist ja so ein unheimliches Konzentrat von dem, was wir eigentlich von Gott bekommen haben. Und ich bin mir voll bewusst, dass wenn ich das jetzt versuche, so ein bisschen zu streifen, mehr kann ich nicht, so ein bisschen zu streifen, dann ist das so trotzdem so dicht, dass wir eigentlich im Grunde nur einzelne Verse nehmen können und über diese einzelnen Verse nachdenken müssen, um es wirklich zu begreifen, was da eigentlich steht. Ich lese das jetzt mal. Es ist übrigens schön, wenn diejenigen, die ihre Bibel mitgebracht haben, wenn die auch ihre Bibel jetzt zur Hand nehmen und diese Verse nachschlagen. Aber wie ich so sehe, ist das nicht gerade so üblich hier. Also ich lese die Verse. Epheser 1, Vers 3 bis 14. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns herbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns hat reichlich widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf der Erde ist. In ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Heiligtum würden zum Lobe seiner Herrlichkeit? Soweit. Jetzt frage ich dich mal, wenn du das wiederholen müsstest, wie könntest du jetzt mit wenigen Sätzen das wiederholen? Du merkst selber, das ist so eine Fülle, die wir jetzt vor uns haben. Also die Dichte dieser Verse möchte ich jetzt mal so, einfach, dass wir es ein bisschen merken können, so vor euch bringen, wie so eine Art ein Blumenstrauß. Dass wir also mal jeden Vers einfach als eine Blume nehmen, einen Blumenstrauß mit lauter Versprechungen Gottes, die er uns für unsere Weihnachtszeit gibt. Also zunächst einmal ganz grob eingeteilt. Die Verse 3 bis 6, die sagen ja, dass du mit der Gemeinde erwählt bist. Und zwar erwählt bist durch den Willen des Vaters, den er mit seinem Sohn sozusagen vor aller Zeit besprochen hat. Also das alleine ist schon ein ganz tiefes Geheimnis, das wahrscheinlich die wenigsten wirklich fassen können. Und dann die Verse 7 bis 12 sagen, dass du mit der Gemeinde erlöst bist durch das Blut Jesu Christi. Und die Verse 13 bis 14, die sagen, dass du mit der Gemeinde versiegelt bist für die Herrlichkeit Gottes durch den Geist des Vaters. Nicht wahr? Also du kannst den Vater auf eine sehr unterschiedliche Weise kennenlernen. Also einmal in seinem Willen, der dich erwählt hat, dann in seinem Sohn, der dich erlöst hat, und dann in seinem Geist, der dich versiegelt hat. Sind für viele jetzt Fremdworte. Aber wenn du dich einmal auf die einzelnen Verheißungen einlässt, bereit bist, darüber nachzudenken, ich sage dir, dann kommst du aus dem Staunen nicht mehr heraus. Weil einfach das erste Kapitel vom Epheserbrief eine solche Dichte hat. Also die ganze Himmelsfülle ist wie ein traumhafter Blumenstrauß, den du vor dir hast. Und der Blumenstrauß ist sozusagen mit dem ersten Vers, den wir gelesen haben, wie so mit einem Spruchband zusammengefasst. Und der Vers heißt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen durch Christus. Das ist also sozusagen das Band, das jetzt diesen Blumenstrauß, den wir miteinander betrachten, zusammenhält. Und dieses Spruchband umfasst also, wenn du so willst, alle diese Verheißungen, die wir jetzt miteinander Punkt für Punkt einfach mal durchgehen wollen. Also falls du dich ganz auf Jesus einlässt, kannst du diese sieben Blumen einfach einmal auch mit, ich habe es mal versucht, mit einem Namen versehen. Also wir wollen jetzt versuchen mal, aus diesem Blumenstrauß immer eine Blume herauszunehmen, eine Verheißung wie so eine Blume und einfach die betrachten und dann tun wir die nachher wieder zurück in den Strauß hinein. So, also jede Blume mit dem Namen. Hier haben wir also die erste Blume in Vers 4. Die nennen wir mal die Erwählte. Die Blume, die heißt jetzt die Erwählte. Denn diese Blume hat folgendes Versprechen an dich. In Christus hat dich der Vater erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Also wenn du so willst, wissenschaftlich gesagt, ehe der Urknall war, dass du heilig und untadelig sein solltest vor ihm, vor dem Vater. Das hat also der Vater schon gedacht, durchdacht, am Anfang, bevor alles geworden ist. Diese Blume sagt dir, dass dich also der Vater erdacht hat, dass dich der Vater herausgehoben hat und ersehnt hat. Schon längst bevor er also seine Weltideen verwirklicht hat, bist du in seinen Gedanken schon da gewesen. Deswegen der Name dieser Blume, die Erwählte. Ich sage das jetzt einfach, geht da mal jetzt ganz kurz durch. Ich werde dann nachher im Einzelnen noch etwas genauer darauf eingehen. Die zweite Blume von Vers 5, das ist das Wunschkind. Denn da heißt es, in seiner Liebe hat er dich, der Vater, dazu vorherbestimmt, sein Kind zu sein durch Jesus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also mit dieser Blume versiegelt also der Vater, oder gibt dir das Versprechen, der Vater, mit ganzer Gewissheit, dass er sich mit dir einen lang ersehnten Wunsch erfüllen wird. Er wird dich in seine innigste Gemeinschaft hineinnehmen, als sein Wunschkind eben. Dann haben wir die dritte Blume, die wir jetzt ganz kurz skizzieren. Das ist die Begnadigte, das ist der Vers 6. Er hat dich gemacht zum Lobe seiner herrlichen Gnade, mit der er dich begnadigt hat in dem Geliebten. Diese Blume sagt dir, dass du vom Vater ganz persönlich begnadigt bist. Ich gehe noch darauf ein, warum denn begnadigt? Nämlich so persönlich, dass, wie er das nur mit dir machen wird. Gott hat mit jedem einzelnen Menschen eine ureigene Geschichte, die niemals deckungsgleich ist mit einer anderen Geschichte. Also ganz unabhängig, wie unvollkommen du dich jetzt fühlst und bist, durch dich soll seine Gnade zu einer ganz besonderen Darstellung kommen. Also mit anderen Worten, du bist für Gott unverzichtbar. So, die Blume 4, Vers 7 und 8, das ist der Gottesschmerz. Diese Blume ist eigentlich die, die wir immer wieder mal anschauen sollten. Immer wieder mal, in ganz kurzen, regelmäßigen Abständen. In Jesus, hast du die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade, die er dir hat reichlich widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Also hier hast du das Versprechen, dass du erlöst bist durch den unbeschreiblichen Weltschmerz, den Jesus auf sich genommen hat, innerhalb und außerhalb Jerusalems, zur Vergebung deiner Sünden. Und dann die fünfte Blume, über die wir nachdenken wollen, ist Vers 9 und 10. Da heißt es, Gott hat dich wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, nach dem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hat, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt ist, dass dann alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Also da müssen wir sagen, das ist eigentlich die Schlüsselblume, weil hier Gott den Schlüssel gibt, um dieses zu verstehen, wie sie heißt. Also das sagt ja der Name schon. Also dieser Schlüssel hast du bekommen durch seinen Geist, und durch sein Wort, dass du also durch den Heiligen Geist, den du in dir hast, in Kombination mit dem Wort Gottes, das du hast, ist es dir möglich, diese ganz tiefen Geheimnisse Gottes zu entschlüsseln. Und dann haben wir noch die Blume 6, das ist der Erbprinz, das sind die Verse 11 und 12. Durch Jesus hat dich der Vater zum Erbe eingesetzt, denn dazu hat er dich vorherbestimmt, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt und nach dem Ratschluss seines Willens. Damit du etwas sein wirst zum Lobe seiner Herrlichkeit, weil du zuvor auf ihn gehofft hast. Also diese Blume ist sozusagen das Versprechen, dass du einmal ein Erbe eintreten wirst, von dem du jetzt keine Ahnung hast, keinen blassen Dunst haben kannst. Du bist daher, wenn du so willst, ein Erbprinz oder Erbprinzessin. Also, du denkst vielleicht, naja, das ist alles so hochtrabend, so fantastisch, das kann ich nicht fassen. Ist mir klar, man kann das auch in dem Sinn nicht fassen. Ich will das einfach einmal hineinwerfen heute in eine Predigt, damit wir überhaupt einmal Vers für Vers durchnehmen und einfach da mal stille stehen, wo wir den Eindruck haben, das verstehe ich nicht richtig oder ist das wirklich so, wie ich das hier lese. Und dann gehen dir dann, da sorgt der Geist Gottes auch dafür, dass dir dann ganz persönlich diese ganz tiefen Wahrheiten aufgehen. Aber du musst das wollen. So, dann haben wir noch die siebte Blume, das ist die versiegelte. Das sind die Verse 13 und 14. In Jesus bist auch du, der du das Wort der Wahrheit gehört hast, nämlich das Evangelium deiner Seligkeit, bist auch du versiegelt worden, als du gläubig wurdest im Heiligen Geist. Der Heilige Geist selber ist das Pfand deines Erbes zu deiner Erlösung. Du wirst ein Heiligtum sein zum Lobe seiner Herrlichkeit. Also dieses Versprechen leuchtet immer als sein Siegel über dir. Also das ist sozusagen eine Versiegelung. Niemand kann dir das nehmen. Wenn du das glaubst, wenn du, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dein Leben dem Herrn Jesus einmal ganz klar gegeben hast, dass du einmal in einer entscheidenden Stunde gesagt hast, Herr Jesus, mit dir will ich jetzt meine ganze ewige Zukunft verbringen. Das ist ein heiliger Augenblick. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir alle zusammen diesen Augenblick auf unterschiedliche Weise erlebt haben. Es gibt auch Einzelne, bei denen ist das sukzessive gekommen, ich weiß das auch. Aber wir müssen mal dahin kommen, dass wir zu dieser ganzen Entschiedenheit uns durchringen, unser Leben an Jesus zu binden, koste es, was es wolle. Dann gehören dir diese 7 Blumen, von denen ich gesprochen habe. So, jetzt gehen wir diese mal etwas ernsthafter durch. Die erste Blume, also die Erwählte, nicht wahr? Die nehmen wir jetzt aus diesem Strauß heraus und betrachten die mal vor uns. Diese Blume, die Erwählte. Diese Blume sagt also, in Jesus bist auch du erwählt, das ist der Vers 4, bist auch du erwählt, ehe die Welt war, der Welt Grund gelegt war, also ehe die Welt existierte. Du sollst sein heiliger, untadeliger Gedanke sein. Dazu bist du erwählt. Und wenn du erwählt bist, dann wird Gott auch diese Erwählung zu Ende führen. Er wird seinen Plan mit dir zu Ende führen, zu deiner Vollkommenheit. Das ist ja so gegangen, eines Tages hat also der Countdown sozusagen begonnen, da ist die Welt entstanden, da ist die Natur auf der Erdkugel entstanden, da ist deine Ahnenreihe auf der Erde entstanden und schließlich bist du herausgekommen, so wie es Gott vorgesehen hat. Alles hat sich genau so entwickelt, wie Gott es gesehen hat, vorausgesehen hat. Und du bist nun der Erwählte. Du bist diese Blume, die Erwählte. Aus dem Herzen Gottes bist du geboren in die raue Wirklichkeit dieser Welt hinein. In die Sündhaftigkeit dieser Welt hinein. Für dich ist das kaum vorstellbar, aus welch einer Fürsorge du kommst. Verstehst du, warum? Weil ja selbst die besten Väter und die besten Mütter dieser Welt ihre Kinder erst dann lieben, wenn sie da sind. Es gibt keine Mutter, die schon eine Mutterliebe hat zu einem Kind, das noch gar nicht existiert. Das ist absurd. Bei Gott ist das so. Gott hat dich geliebt, ehe du da warst. Also die Liebe deines vollkommenen Vaters hat dich erdacht, hat dich auserwählt, hat dich ersehnt und hat dich erwartet. Das steht hier. Längst bevor du also in diese raue Wirklichkeit hineingeboren worden bist. Jetzt entgeht keiner deiner Gedanken, entgeht seiner Aufmerksamkeit. Er wird immer so zu dir stehen, als wäre nur er mit dir allein im Universum. Also ich sage das mal ganz bewusst so akzentuiert, nicht wahr? Weil eben viele genau gegenteilig leben und gegenteilig das Leben entgegennehmen. Genau gegenteilig, nämlich, dass sie immer den Eindruck haben, sie leben in einer Welt, nicht wahr, wo wo man gar nicht so recht weiß, was man eigentlich soll und wo gehen wir eigentlich hin, wo kommen wir her. Nicht wahr? Da gibt es, als ich noch jung war, so wie die jungen Leute, da gab es ja in Zürich, da gab es richtig gehend solche Kreise. Das war so die Idee von Jean-Paul Sartre, nicht wahr, der gesagt hat, wir leben alle in einem Universum, wir kommen von irgendwoher auf diese Welt, wissen nicht, woher wir kommen, wir leben auf dieser Welt, wissen nicht, wozu wir leben, und wir gehen aus dieser Welt heraus und wissen nicht, wohin wir gehen. Das war die Philosophie von Jean-Paul Sartre. Und da gab es ganze Kreise, die dann entsprechend auch gelebt haben und sich gezeigt haben. Nicht wahr? Ich werde nie, wir müssen mal wirklich das durchdenken. Ich werde nie vergessen, wie das ist jetzt Jahre her, wie in Ruanda, das war ein Land mit ganz, ganz schlimmen, elendlichen Situationen durch Kriegssituationen. Und in Ruanda, da waren Kinder, die wurden dann gesammelt auf so Übergangsbahnhöfe, wurden die gesammelt. Und dann gab es lauter solche Gruppen, Kindergruppen, die waren eingefangen worden. Man wusste nicht, aus welchem Dorf die kamen. Das waren Kindergruppen, die wussten ihren Namen nicht. Die wussten nicht, welche Eltern. Die waren genauso. Und die standen dann so da, nicht wahr, und standen dann alle so in sich gekauert auf dem Bahnhof und hatten dann das Schild um sich herum, wo stand No Adresse, keine Adresse. Und die wurden dann in Züge verfrachtet, und die Züge fuhren sie irgendwo hin, wo die Kinder nicht wussten, wo sie dann nachher waren. Siehst du, das ist die Welt, das ist die Welt, das ist die Welt ohne Gott. Und hier hast du genau das Gegenteil vor dir. Oder ich könnte noch ein grausameres Beispiel sagen. Das ist noch gar nicht lange her, da wurde ich weiß jetzt nicht mehr, auf welchem Sender das war, aber da wurde der Niklas Frank, der wurde vorgestellt, das ist der Sohn, nicht wahr, von diesem Frank, der in Polen während des Zweiten Weltkrieges also Tausende von Menschen erschießen ließ. Also man nannte den Schlechter von Polen. Das war der Sohn von dem. Und ich werde nie vergessen, als ich den gesehen habe, da kamen mir wirklich die Tränen. Wie der gesagt hat, der wurde dann vom Interviewer wurde der gefragt, warum hast du hier so ein Foto, warum hast du das Foto von deinem Vater ständig bei dir in der Westentasche? Und dann hat er wörtlich gesagt, damit ich nie vergesse, dass er tot ist. Also das heißt, der Sohn wollte sagen, ich verabscheue mich so furchtbar vor meinem Vater, dass ich nur noch das Foto in meiner Brusttasche habe, dass ich weiß, der ist tot, ich habe keinen Vater mehr, der ist tot. Verstehst du, da sind mir wirklich die Tränen gekommen, und ich habe gedacht, lieber Herr, könnte ihm doch jemand sagen, dass er einen ganz, ganz anderen Vater hat. Also diametral anders ist unser Gott. Verstehst du? Ich habe das extra mal so erzählt, weil keiner von uns hat sich seinen Vater und seine Mutter auswählen können. Die hat der Herr bestimmt. Der Herr hat es zugelassen, dass du dort geboren worden bist, wo du geboren worden bist. Der Herr hat es zugelassen, dass du diese Eltern hast, dass du dieses Umfeld hast, dass du diese Figur hast, die du hast. Der Herr hat das alles zugelassen. Warum? Damit seine Gnade in deiner Person einmal strahlen wird in der ganzen Herrlichkeit. Also wir müssen uns im Klaren sein, es ist ja die Eigenart Gottes, dass er immer aus dem, was nichts ist in der Welt, das machen will, was er dann für die Ewigkeit für sinnvoll und für wunderbar hält. Also mit diesem Bewusstsein, dass du zum Lobe seiner herrlichen Gnade berufen und auserwählt worden bist und nicht durch deine scheinbar prächtige Herkunft oder durch deine im anderen Sinne negative Herkunft. Nicht wahr? In diesem Bewusstsein, dass es der Vater ist, der so wie du jetzt da sitzt, mit dir etwas Herrliches vorhat, mit diesem Bewusstsein tun wir jetzt diese Blume, tun wir jetzt wieder zurück in den Strauß und nehmen jetzt die nächste heraus. Diese Blume nennen wir das Wunschkind. Du bist das Wunschkind Gottes. Diese Blume sagt dir, dass der Herr mit dir einen ganz speziellen Wunsch erfüllen wird. Vers 5. Er hat dich dazu vorherbestimmt, sein Kind zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also über jedem Leben steht ein Wohlgefallen Gottes. Du spürst vielleicht jetzt gar nichts. Vielleicht sind Menschen da, die schwermütig sind. Dann heißt es immer nur, nein, nein, das kann nicht sein. Nein, nein, das kann nicht sein. Das ist das Gefühl eines Schwermütigen, wenn dann überhaupt noch ein Gefühl hat, das Gefühl eines Schwermütigen. Eine tiefe Verneinung. Ich sage dir, im Namen Jesu solltest du in so einer Situation sein, im Namen Jesu, er hat dich auserwählt, weil er ein Wohlgefallen an dir haben wird, das er mal in der Ewigkeit nicht aufhören wird. Und genau deswegen ergibt sich und gibt dir jetzt der Vater dieses einzigartige Versprechen auf den Weg, damit du dich ständig erinnern kannst, du bist sein Wunschkind, auch wenn du noch immer unter einem empfindlichen und vielleicht sogar kaputten Charakter zu leiden hast. Der Vater hat dich so werden lassen, wie du bist. Warum? Um sich an dir zu verherrlichen. Verstehst du, wenn der Herr dein Leben mit Gnade füllt, dann kann er ja das nur, wenn er etwas von uns aus gesehen Negatives vor sich hat. Dann kann der Herr seine Gnade hineinlegen. Und dann wird das, was der Herr einmal in der Ewigkeit haben wird, dann wird das groß, dann wird das Leben. Und deswegen sehen wir, ich meine, da kannst du ja in die Bibel hineinschauen, da sehen wir ja in der Bibel, sehen wir das ja immer und immer wieder, wie gerade Gott aus dem, was nichts ist, etwas macht. Ich könnte jetzt Beispiele sagen, wie Simson, nicht wahr? Im Hebräerbrief, da wird der Simson als in der Kategorie der großen Heiligen genannt. Lies mal die Geschichte von Simson nach. Das ist eine Katastrophe nach der anderen. Das ist überhaupt nichts, wo man sagen kann, das ist toll. Gott macht aus dem, was nichts ist. Das müssen wir mal ganz tief begreifen. Das ist die große Chance all derer, die so Minderwertigkeitsgefühle haben, die so unsicher sind in dieser Welt. Der Vater hat mit dir etwas vor. Also das heißt, wenn du das jetzt ernst nimmst, dann wirst du auch Paulus verstehen, wenn er sagt, nicht wahr, dass das Fleisch gegen den Geist kämpft und der Geist kämpft gegen das Fleisch. Da ist dann eben dieser Widerspruch in dir. Du spürst dann auf der einen Seite ist dein Glaube, der dir diese große Perspektive gibt und auf der anderen Seite ist eben dein Herz, nicht wahr, und dein Gefühl und dein Verstand und so, dass dich ständig verdammt und wo du siehst, da ist Sünde da und da lebe ich daneben und ich kriege das nicht weg. Das zerreißt unter Umständen einen Menschen fast. Aber das ist das, was Paulus sagt. Das ist ein Kampf in mir. Der Geist gegen das Fleisch. Der Geist sagt, geh diesen Weg, Fleisch sagt nein. Und umgekehrt auch. Verstehst du? Und als eine ständige Hilfe in dieser Zerrissenheit gibt dir jetzt der Vater dieses ganz feste Versprechen mit auf den Weg, nämlich, dass er dich ausersehen hat, sein Wunschkind zu sein nach dem Ratschluss seines Willens. So, und jetzt tun wir diese Blume auch wieder rein und nehmen jetzt die nächste heraus, die Begnadigte. die begnadigt. Jetzt haben wir den Vers 6 vor uns. Der Herr hat dich gemacht zum Lobe seiner herrlichen Gnade, mit der er dich begnadigt hat in dem Geliebten, also in Christus. Das musst du unbedingt wissen, dass das ist die Blume, die die Gläubigen am wenigsten ernst nehmen. Und ich will dir auch sagen, warum. Weil nämlich immer viele Gläubige meinen immer, sie müssten Gottes Gnade sozusagen erst einmal erringen. Sie müssten erst einmal Gottes Gnade an sich ziehen. Also sie müssen erst einmal genügend Glauben haben, sie müssen erst einmal genügend Gehorsam bewiesen haben, sie müssen erst einmal eine Zeit lang intensiv im Gebet gewesen sein. Vorher könnten sie Gottes Gnade nicht erleben. Verstehst du, es ist der Reichtum seiner Gnade, der über dir ist. Wenn du sagst, in diesem Augenblick sagst, Herr Jesus, ich will es, ich will es wirklich. Und du weißt, Herr, dass die vergangenen Tage keine schönen Tage sind, dir zu Ehre. Und du weißt auch, wie schwach ich bin für die kommende Zeit. Aber ich will es jetzt. Dann sage ich dir, dann wird der Herr sich mit dir ganz tief verbünden und wird über dir seine Gnade ausgießen. Wenn du nicht das ganze Vertrauen dem Geist des Vaters gibst, musst du dich ständig selber vollkommener, größer und heiliger machen, als du wirklich bist. Verstehst du? Und das ist doch so anstrengend im Leben und so unschön. Und das hindert dich zu dieser Kindlichkeit zu kommen. Auch wenn du sündigst, nicht wahr, gibt es keine Verurteilung, sobald du zum Vater kommst. Nicht wahr, das Gesetz der Begnadigung wird in dir erfüllt werden, nicht dadurch, dass du in einer bestimmten Weise meinst, du müsstest erst dieses oder jenes erfüllen. Und wenn es dir jetzt schwerfällt, immer wieder ganz seiner Gnade zu vertrauen, dann halte diese Blume mal so lange vor dich hin und immer wieder vor dich hin, bis du ihm dieses Vertrauen auch zurückgeben kannst, dass du ihm sagen kannst, Herr, du schenkst mir jetzt die Möglichkeit, dir so zu vertrauen und ich will es jetzt, ich will es jetzt, ich verspreche es dir jetzt. Allein schon mit diesem Festhalten wirst du ihn ehren. Halte ihm einfach mal deine Arme entgegen, deine leeren, ohnmächtigen Arme entgegen und sag, Vater, ich will mich allein von deiner Gnade in diese Heiligkeit hineinnehmen lassen, die du mir hier versprichst. So, und jetzt tun wir auch wieder diese Blume zurück und nehmen die nächste. Das ist die vierte Blume. Sie sagt dir, wie dich der Vater befreit hat von deinen Sünden. Wie er dich befreit hat von deinen Sünden. Nämlich 7 und 8. Da heißt es, in Jesus hast du die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung deiner Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er dir überreichlich gibt in seiner Weisheit. Aber da musst du auch wissen, was es den Vater gekostet hat. Mit Golgatha hat ja der Vater sich einen Ort geschaffen für alle Wesen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Das hat sich Gott geschaffen. Und daraus musst du dir das mal bildhaft vorstellen. Aus dem ganzen Elend dieser Welt, aus allem, was da kaputt gegangen ist und was wir Menschen kaputt gemacht haben, an Sünde, Schuld und Gräuel, das ist ein Riesenberg geworden, eine Art von Scherbellino. Und da ist Jesus, der Sohn unseres Vaters, ist auf diesen Scherbellino gestiegen und hat sozusagen alle diese Schuld getragen. alle. Und von dort, nicht wahr, rufen dann alle die Seinen, die ihm wirklich glauben und die ihm ihr Leben gegeben haben, die rufen dann ihm zu und sagen, wir sind erlöst durch sein Blut, das er für uns vergossen hat, zur Vergebung unserer Sünden. Das hat es den Vater gekostet, seinen Sohn. Und zwar vollkommen, vollkommen. Und das heißt ja auch, und das ist für mich ganz persönlich auch sehr wichtig, das heißt ja auch, dass Gott für die Folgen, die deine Sünde gehabt haben, jede Sünde hat ja Folgen. Und manche dieser Folgen kannst du nicht wieder gut machen. Und da hat auch Gott die Verantwortung übernommen, wenn du diesen Weg des Glaubens mit ganzer Konsequenz gehst, hat auch Gott das übernommen. Ich weiß nicht mehr, da mag es Menschen geben, die ihre Kinder vielleicht abgetrieben haben. Verstehst du, die haben ein ganzes Menschenleben, haben die abgewürgt, wo Gott eigentlich etwas vorhat in dieser Welt. Und die können das ja nie mehr gut machen. Von ihnen aus gesehen können die das in Ewigkeit nicht mehr gut machen, von euch aus gesehen. Und da sagt Gott, ich übernehme die Verantwortung. Wenn Menschen Buße tun, ganz ehrlich, übernimmt Gott auch für die Folgen die Verantwortung. Also wir merken, ich bin mir selber bewusst, was ich jetzt mache, ist eigentlich nicht ganz richtig, dass ich nämlich die Dinge immer nur aufreiße. Und dann tue ich die Blume wieder zurück. Aber ich möchte das mal tun, damit du selber einmal diese Verse im Epheserbrief durchliest. Und zwar meditativ, ernsthaft durchliest. Tu mal also die Blume zurück. Und jetzt nehmen wir die fünfte Blume heraus und die nennen wir die Schlüsselblume. Die Schlüsselblume, das ist die Blume, die dir zeigt, wie einzigartig der Vater dich in sein Vertrauen hineinzieht. Er gibt dir einen Schlüssel zu seinen ganz tiefen Geheimnissen. Und gerade hier im Epheserbrief, da sind seine ganz tiefen Geheimnisse verankert, die wir jetzt miteinander auch durchnehmen. Was kein Auge gesehen und kein Mensch erdacht hat, das lässt der Vater dich wissen. Er lässt dich das erfahren, weil du ihn liebst und weil du ihm vertraust. Vers 9 und 10. Er hat dich, heißt es hier, wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Das haben wir jetzt ja bei den vorhergehenden Blumen schon gesehen. Nach dem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hat. Du musst dir das menschlich so vorstellen, dass bevor alles, was entstanden ist, das ganze unvorstellbare Universum, hat der Vater und der Sohn alles schon durchdacht. Nicht wahr? Jesus sagt ja mal, dass man, wenn man ein Haus bauen will, dann muss man erst die Kosten überschlagen. Und wenn Jesus uns das sagt, dann hat er das auch gemacht mit dem Vater zusammen. Die haben die Kosten überschlagen. Und als die Kosten überschlagen waren, erst dann hat alles angefangen, was heute geworden ist. Also, ich mache jetzt der Zeit wegen hier Schluss. Wir tun jetzt auch diese Blume, die Schlüsselblume, wieder zurück und nehmen auch die letzte Blume heraus, das ist die sechste Blume heraus, das ist der Erbprinz. Erbprinz. Da geht es um das Erbe, das uns hier Gott verspricht. Vers 11. Durch ihn bist du zu einem Erbteil gekommen nach dem Ratschluss seines Willens. Das heißt, Gott hat für jeden von uns, der ihm sein Leben gegeben hat, ein Erbteil bereit. Und das muss unerhört sein. Du hast also ein Erbe im Himmel, so wie du es, wie es der Vater für dich, für jeden Einzelnen vorgesehen hat. Da steht jetzt nicht in der Bibel, was ich jetzt sage, aber ich glaube das ganz fest, dass jeder Erbteil, den jeder bekommt, dass jeder Erbteil ein Erbteil ist, wo er sagen würde, ich möchte von allem, was es gibt, nichts lieber haben als das, was mir der Vater reserviert hat. Jetzt Römer 6, nicht wahr? Der seinen einzigen Sohn für uns dahingegeben hat, ist die Logik von Paulus. Er sagt, wie sollte er dann uns mit seinem Sohn nicht alles geben? Also, wenn ein Vater seinen Sohn dahin gibt, dann gibt er gleich alles her. Ist ja logisch. Es gibt nichts, was einem Vater mehr wert ist als seinen Sohn. Und das hat er dir zugesagt. Jedem sein Erbteil. Aber dazu hat er auch dich in diese Welt hineingeboren werden lassen, in der du jetzt bist. Wo du dich auch manchmal so fühlst, nicht wahr, wie die Kinder in Ruanda, wo du sagst, es gibt ja auch manchmal Stunden für uns Gläubige, wo wir sagen, ach, was soll ich eigentlich, ach, warum hat Gott das alles in mein Leben gelassen? Ich hatte manche solche Stunden. Diese Stunden lässt Gott zu. Und die müssen auch sein. Und Gott hat gewusst, dass diese Stunden kommen werden. Der Vater hat beides ganz eng miteinander verknüpft. Dein großer Reichtum, der auf dich wartet, einerseits, und andererseits dein schmerzliches Leben, schmerzhaftes Leben, durch das du jetzt noch gehen wirst und gehen musst. Beides ist miteinander verknüpft. Du magst dich im Glück oder im Unglück dieser Welt befinden. Nicht wahr? In der Herrlichkeit magst du sein, dieser Welt, also was die Welt an Herrlichkeit hat. Oder du magst im Elend dieser Welt sein. Es geht immer um diesen Tausch. Alles gegen alles. Der Herr gibt dir alles. Der Vater gibt dir alles mit seinem Sohn. Er gibt dir hier alle Versprechungen. Aber Gott sagt auch, ich möchte auch von dir alles, alles haben. Verstehst du? Und jetzt können wir das verstehen. Das ist ja unsere Not, die wir als Christen, in der wir als gläubige Christen sind. Ich sehe das bei mir jedenfalls. Die große Not. Man weiß das alles, aber man praktiziert es nicht. Man kriegt das nicht hin. Das ist ja die Not, verstehst du? Und jetzt ist es auch ganz wichtig an Weihnachten, dass wir in dieser Zeit, dass wir da sagen, Herr Jesus, ich weiß so vieles von deinem Wort, ich weiß das auch, und das ist so gewaltig, es ist so gewaltig, aber ich krieg's nicht hin. Mein Leben hinkt enorm gegen das, was du mir versprichst und gibst. Das ist doch das Problem. Und wenn wir jetzt das ernst nehmen und einfach dem Vater immer wieder auch bringen, dass da so eine Riesendiskrepanz ist zwischen unserem Leben und zwischen dem, was er getan hat, wenn wir das dem Vater immer wieder bringen, dann freut sich der Vater. Und dann vergibt er auch immer wieder unsere Mangelhaftigkeit. Jetzt tun wir also diese Blume auch wieder rein und nehmen noch die letzte raus. Und das ist jetzt das Gottessiegel, das Siegel. Nicht wahr? Wir haben jetzt so vieles ganz, ganz kurz skizziert. Diese Blumen, diese sechs Blumen. Und jetzt sagt der Herr mit dieser siebten Blume sozusagen, all das will ich bei dir festmachen. Ich werde es versiegeln. Das kann dir niemand nehmen. Niemand kann das, was ich für dich vorgesehen habe, wieder aus deinem Leben herausnehmen. Es sei denn, du machst es selbst, aber das wirst du nicht. Ein Mensch, der vom Heiligen Geist ergriffen ist, der kann von Gott nicht mehr loslassen. Der kann sehr schwere Sünden tun, das ja, aber der kann Gott nicht mehr loslassen. Also das ist dann Vers 13 und 14, wo es heißt, du bist versiegelt durch den Heiligen Geist. Welcher ist das Pfand deines Erbes? Versteht ihr, der Geist des Vaters, der ist selber der Garant, also das Siegel, dass dir keine seiner Verheißungen abhanden kommt. Deswegen baue dein Vertrauen ganz auf ihn, auch wenn du selbst was anderes empfindest, auch wenn dein Herz immer wieder dich verdammt, ist Gott größer als dein Herz. Er wird zu dem, was er einmal gesagt hat, zugesagt hat, zu dem wird er nie mehr etwas Negatives hinzufügen, weil er nicht nachlässt, das zu vollenden, was er angefangen hat. So ist Gott. Und so dürfen wir in diesen Tagen so in diese ganz tiefen Gewissheit hineingehen. Wir sind wirklich, wirklich die reichsten Menschen in dieser Welt. So, das ist jetzt einfach mal so im Schnelldurchlauf. Eigentlich darf man das gar nicht machen, dass man nämlich die Dinge so oberflächlich antippt und dann nachher die Leute gehen lässt. Man müsste eigentlich bei jedem Vers, müsste man stehen bleiben, nachdenken, den wirklich meditativ durchgehen, damit das bleibt. Aber ich möchte einfach mal heute Morgen zu sagen, was wir da im ersten Kapitel im Epheserbrief für ein Geheimnis haben, für ein Konzentrat haben von der Liebe, Güte und Größe Gottes, die er uns schenkt. Damit tun wir die letzte Blume wieder rein, nicht wahr? Und freuen uns, dass wir das jetzt, dass wir diese sieben Blumen jetzt beieinander haben. Und mit diesem Spruchband, nicht wahr, umgeben, wie ich es am Anfang sagte, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen durch Christus. Und dessen kommen wir ja in zwei Tagen feiern.